Hallo und herzlich willkommen zum New Management Talk. Nach einer kreativen Auszeit sind wir wieder zurück, nicht mehr als Livestream, dafür aber als Podcast. Den könnt ihr wie gewohnt von Spotify und Co. abrufen. Auch weiterhin soll es hier um die Frage gehen, wie Unternehmen wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben. Wir befinden uns heute, 2 Jahre nach dem großen Lockdown, am Beginn einer neuen Normalität. Interessant ist jetzt die Frage, wie wird die Organisation von und die Zusammenarbeit in Unternehmen in Zukunft aussehen? Hat die Pandemie den notwendigen Veränderungen von Organisationen einen Schub gegeben oder bleibt alles so, wie es vorher war? Und worauf kommt es überhaupt an? Was macht Unternehmen zukunftsfähig? Genau darüber möchte ich jetzt mit Oliver Sover und Marc Poppenborg sprechen. Oliver Sover ist Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, Marc Poppenborg ist Gründer und Director der Unternehmensberatung in Quincify. Schön, dass ihr beiden hier seid. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Christoph. Hallo, ihr beiden und hallo, liebe Gäste. Ich bin Marc Poppenborg. Ich habe vor gut 10 Jahren das Unternehmen Quincify gegründet und beschäftige mich jetzt rund 15 Jahre professionell mit der Frage, wie man Organisationen so organisiert, dass viel gearbeitet werden kann und wenig sinnlose Beschäftigung stattfindet. Und das tun wir im Wesentlichen durch 2 Geschäftsmodelle, nämlich zum einen durch eine Akademie, die Manager, Unternehmer, Führungskräfte, Projektleiter, Berater ausbildet und durch eine Unternehmensberatung, die bei solchen Beratungsprozessen, bei solchen Veränderungsprozessen unterstützt.
Herzlichen Dank nochmal, Christoph, an die Einladung. Ich freue mich darauf. Ja, mein Name ist Oliver Sover. Ich bin 53 Jahre alt, hier der Älteste im Termin, mit weitem Abstand. Seit 17 Jahren hier bei Beutelhauser, einer von 3 Geschäftsführern. Beutelhauser Gruppe ist ein Unternehmen, gibt es seit über 162 Jahren, also sehr viel Tradition, sehr viel Stahl und Eisen. Wir sind ein großer Investitionsgüterhändler in Deutschland mit 28 Standorten, 1400 Mitarbeitern und in etwa 500 Millionen Euro Umsatz. Wir vertreiben die Investitionsgüter, wir beservicen die und wir vermieten die auch. Also sehr viel klassisches Geschäft Stahl und Eisen, mittlerweile aber auch viel mit digitalen Lösungen. Und vor allem beschäftigen wir uns intensiv seit 2015 mit der Organisationsveränderung, mit der Einführung von tatsächlichem New Work.
Das war ja quasi die perfekte Überleitung, das Stichwort, um das es geht. Manche nennen es New Work, wie du gerade gesagt hast, andere sagen Arbeitswelt der Zukunft und wieder andere sagen einfach Organisation. Aber in jedem Fall geht es immer um die Frage, wie wir Arbeit und Zusammenarbeit denken und gestalten. Was macht für euch denn Arbeit in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts aus, Marc?
Ich könnte mir vorstellen, dass Oliver und ich da eine sehr ähnliche Meinung haben, weil wir uns ja auch schon viel zu diesen Themen ausgetauscht haben. Ich denke, dass wir etwas erleben, was wir schon seit vielen Jahrzehnten erleben, nämlich eine Neuigkeitsdramatisierung. Das heißt, heute, wie du gerade schon gesagt hast, heute wird es New Work genannt. Früher hat man sich auch schon mit autonomen Teams beschäftigt. Es gab die fraktale Fabrik. Es gab immer wieder Ansätze und Vorstöße, die mal den Fokus mehr auf die, ich sag mal, Humanisierung gelegt haben, mal ein bisschen mehr auf die Dynamisierung oder die Flexibilisierung des Arbeitsplatzes. Aber im Wesentlichen zieht sich da ein roter Faden durch durch diese neuen Phänomene, nämlich immer der Versuch, eine Organisation in die Lage zu versetzen, besser mit der gestiegenen Umweltdynamik umgehen zu lassen. Und ich glaube nicht, dass die jüngsten Entwicklungen mit Corona und Homeoffice-Pflicht und so jetzt unglaublich viel verändert haben. Klar, jetzt könnte man sagen, jetzt gerade, ne, in diesem Augenblick geht es um die Frage ganz konkret, wie entscheide ich mich denn jetzt als Führungskraft, soll ich die Leute zurück ins Büro bringen oder nicht? Das sind natürlich akute Fragen und die will ich auch gar nicht wegwischen. Aber die zugrunde liegenden Strömungen, mit denen wir uns beschäftigen, die sind nicht neu. Und die adressieren eben dieses Grundproblem, dass Unternehmen sich die Frage stellen müssen, wie gehen wir eigentlich mit komplexeren Märkten um? Und das halte ich für die wesentliche Herausforderung, die Unternehmen gerade versuchen zu bewältigen.
Ja, da bin ich sehr nah bei dir, Marc. Und für uns ist mal, das ist ja alles kein Selbstzweck. New Work, Future Work, Digitalisierung, gibt viele Buzzwords, ja, sondern am Ende des Tages geht es darum, ist einmal weiter als Unternehmen Geld zu verdienen und vor allem jeden Tag dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und für mich ist das Ganze im Endeffekt so, dass man das Unternehmen nicht mehr so, wie man es klassisch kennt, von innen nach außen denkt, sondern wirklich von außen nach innen denkt, vom Kunden her kommen. Und im Kern geht es darum, ich sag mal, das Unternehmen hierarchisch und auch nicht Hierarchien abzuschaffen, wird ja auch in diesem Kontext oftmals diskutiert, sondern es geht darum, welche Hierarchie entscheidet eigentlich was. Ja? und das Unternehmen so rumzudrehen, dass die Menschen, die nah am Kunden sind, ich sag mal, in einem hohen Maß selbstverantwortlich und autonom im Team zusammen agieren können. Weil das wird dem Kunden den Mehrwert bringen und das wird auch, ich sag mal, die Zufriedenheit, nämlich die Sinnstiftung bei den Mitarbeitenden schaffen.
Bevor wir da näher drauf eingehen, also der Rest des Gesprächs soll sich ja exakt um diese Fragen drehen, aber vorher noch mal ganz kurz, du hast es schon kurz angedeutet, Marc, die Welt wird komplexer, die Märkte werden komplexer, es wird alles irgendwie eben komplexer, komplizierter, schneller. Mhm. Aber was sind denn die wirklichen Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen, die sich unterscheiden von den früheren Herausforderungen?
Genau, und das sind ja oft auch, also gerade sowas wie Digitalisierung oder Agilisierung sind ja auch eher Mittel zum Zweck, ne? Was traurig ist, denn das wird oft gar nicht mehr so gesehen. Also immer öfter wird Agilität betrieben als Selbstzweck oder Digitalisierung. Und Oliver hat das eben schon angedeutet, am Ende des Tages geht es immer darum, einen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Ich würde das Hauptherausforderung dadurch beschreiben, dass wir mit einem Managementverständnis ausgestattet werden, auch heute noch in den Universitäten, dass also unsere Manager über die letzten Jahrzehnte geprägt worden sind von einer Grundüberzeugung, von Grundannahmen über Management, die im Wesentlichen, ich spitze es ein bisschen zu, die im Wesentlichen genährt sind aus der frühen Zeit der Industrialisierung. Also als man zum ersten Mal Massenmärkte organisieren musste als Unternehmen, wo Unternehmen zum ersten Mal eine signifikante Größe angenommen haben und man sich die Frage stellen musste, wie organisiere ich überhaupt 1.000, 5.000, 10.000 Leute? Und daraus sind Grundprinzipien und Grundannahmen erwachsen, die wir im Wesentlichen mit dem Klammerbegriff Taylorismus adressieren können, die sich weiterentwickelt haben, aber immer noch aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Also um es mal an einem ganz konkreten Beispiel festzumachen, früher hat man die Stoppuhr genommen, um die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu messen und dann zu gucken, geht der Arbeitsschritt noch ein bisschen schneller. Das macht man heute nur noch selten. Heute vergibt man Zielvereinbarungen und knüpft an die Zielvereinbarung eine leistungsabhängige Vergütung, also einen Bonus, und erhofft sich dadurch, dass man erneut von innen nach außen kontrollieren kann, was die Mitarbeiter tun. Wenn ich die Ziele ausreichend scharf definiere, dann bleibe ich als Management in der Lage, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Ich habe alles im Griff. Und dieses alles im Griff haben, die Organisation als eine Maschine zu verstehen, das ist eigentlich das Paradigma, das gerade auf der Probe steht. Denn die Überraschungen sind so vielfältig geworden und so umfangreich geworden, dass man eben nicht mehr von einer Welt ausgehen, die stillgehen kann, die stillhält. Das konnte man früher, ne? In den 30er, 40er, 50er Jahren konnte man, ohne ein riesiges Risiko einzugehen, konnte man sagen, naja, die Welt hält eigentlich still, lasst uns unseren Laden so organisieren, dass wir effizient sind. Und Effizienz hieß einfach nur, immer den einen besten Weg finden und den standardisieren. Und diese Zeiten sind vorbei, weil die Wertschöpfung eben heute aus, nicht nur aus der erneuten Nutzung von bereits bekanntem Wissen besteht, also aus der standardisierten, aus dem Abruf von standardisierten Prozessen, sondern eben auch aus dem Erschaffen von neuen, dem ständigen Einbringen von neuen Ideen in die Wertschöpfung, die jetzt gerade stattfindet. Und das ist etwas, was das traditionelle Management nicht bereithält. Also dafür ist das traditionelle Management einfach nicht ausgelegt. Und das stellt Unternehmen nach wie vor auf die Probe. Und letzter Satz dazu, sie versuchen es leider an vielen Stellen nur durch einen neu verpackten Taylorismus zu bewältigen. Also oft heißt es dann Digitalisierung, heißt es dann Agilisierung, schaut man genauer hin, sind die Mechanismen, die dem zugrunde liegen, nach wie vor von der Vorstellung geprägt, es könnte dieses Rezept geben, es könnte diese eine Lösung geben, die einen dann wieder in die Lage versetzt, das Unternehmen zu kontrollieren. Und da liegt quasi der Hase im Pfeffer begraben, würde ich behaupten wollen.
Jo, Marc hat es so richtig schön theoretisch auch beschrieben und genauso kann ich das auch aus dem wahren Leben, aus der Berufspraxis bei Beutelhauser auch beschreiben. Ja. Im Prinzip ist das Unternehmen aus dem alten Jahrtausend kommen genauso gebaut von der Organisation, von den Institutionen. Und jetzt kommt diese schneller werdende, komplexere und kompliziertere Welt und überall stößt an Ecken und Kanten. Das Problem sind auch nicht die Menschen auf der Reise, ja, weil ich sag mal, die fühlen sich in dieser Situation auch unwohl, würden aber auch wissen, wie es besser geht. Das Entscheidende ist, dass man als Unternehmenslenker genau das wirklich denken kann und dann die Institutionen, nämlich das Unternehmen, die Rahmenbedingungen umbaut. Und zwar genau so, ich sag mal, dass man dieser Komplexität, die es auch nicht zu reduzieren gilt, sondern die gibt's einfach, wirklich, ich sag mal, Genüge tun kann, Kunden zufriedenstellen kann. Und alles das, was dann kompliziert ist, wenn es irgendwie geht, automatisiert. Und dann kommt das Thema Digitalisierung auch ins Spiel, ja, wo viele immer behaupten, dass das Rocket Science wäre, Raketenwissenschaften, aber im Kern ist die Digitalisierung nichts anderes wie eine weitere Automatisierung von Standardprozessen, nicht mehr und nicht weniger, um Menschen in die Lage zu versetzen, nämlich komplizierten, komplexen Problemen wirklich entgegenzutreten, nämlich genau das, was weder künstliche Intelligenz noch Algorithmen lösen können. Und dafür muss man die Menschen, die nah am Kunden sind, bei uns die Verkäufer, die Servicetechniker, die Innendienstkräfte, alle Menschen in die Lage versetzen, wirklich die Zeit zu haben, zuzuhören, wo eigentlich das Problem des Kunden ist, zu verstehen, wo der Schuh drückt und dann schnell und unkonventionell Lösungen zu produzieren. Komme ich aber mit dem Unternehmen gebaut aus dem alten Jahrtausend, stoßen die Menschen durch diese Abteilungssilos, durch Provisionsbezahlung, durch Incentivierung, durch Steuerungssysteme, wie auch immer, jeden Tag dort an Grenzen beziehungsweise Frustration und ich muss das Unternehmen umbauen. Und das ist der Blick auf die Dinge und das ist die Aufgabe einer Unternehmensführung, das Unternehmen so zu bauen. Und ich sage das immer überspitzt, aber aus meiner Sicht wirklich treffend, dass das Unternehmen wirklich wieder, es geht im Kern darum, um die Wiedereinführung des selbstverantwortlichen und erwachsenen Menschen im Unternehmen.
Das ist, wenn ich da noch eine Sache ergänzen darf, auch total spannend, wenn man sich Unternehmen wie die Beutelhauser Gruppe anschaut. Wir hatten das große Glück und die Gelegenheit, viele solcher Unternehmen zu studieren und zum Teil auch zu begleiten. Und was sich da durchzieht, ist, dass sie nicht einfach das Alte verbannen. Das ist kein Wechsel von alt gegen neu, sondern was diese Organisationen tun, ist, sie ergänzen den Taylorismus, der ja wunderbar funktioniert für die komplizierten Probleme, um eine weitere Facette. Sie ergänzen das alte Managementdenken um einen Umgang mit den dynamischen Problemen und schaffen eine Organisation, in der diese beiden Welten konstruktiv koexistieren können, anstatt sich als neu und alt gegenseitig zu bekriegen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg auch. Denn diese, ich habe das vorhin Neuigkeitsdramatisierung genannt, dieser Versuch, das Alte irgendwie ums Verrecken loswerden zu wollen, führt dazu, dass man auf der anderen Seite vom Pferd fällt.
Ja. Marc, da bin ich auch wieder komplett bei dir, weil ich sage, das ist nicht entweder oder, das ist immer ein sowohl als auch. Ja. Und wenn man sagt alt oder neu, es geht eigentlich gar nicht darum, ich sage mal, das alt oder neu miteinander zu verbinden, sondern situationsbezogen die richtige Entscheidung zu treffen. Und Intelligenz fliegt immer auf zwei Flügeln. Ja. Es muss Vertrauen geben, aber Vertrauen ohne Kontrolle ist nichts wert. Und Freiheit ohne Grenzen genauso. Genauso wie dezentral oder zentral. Es gilt immer, situationsbezogen auszuloten. Und das sind aber Dinge, das kannst du nicht mit Regeln einfangen, sondern das müssen genau in diesen Momenten, genau in diesen Situationen Mitarbeiter können. Und dazu muss man die in die Lage versetzen. Die können das intrinsisch motiviert. Das Unternehmen muss es zulassen.
Aber auch wenn ihr am Anfang gesagt habt, dass diese Frage Homeoffice oder nicht Homeoffice oder Hybrid oder nicht oder wie auch immer allenfalls ein Symptom ist und nicht der Kern der Diskussion, wenn ich mir die Diskussionen anschaue und lese, was so jetzt in vielen Unternehmen brennt, nämlich dieser Versuch, die Menschen wieder zurückzubringen, weil man eben Angst davor hat, dass man die Kontrolle über sie verliert, nach dem Motto, neulich habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, da hieß es, hat der Unternehmenschef gesagt, Homeoffice hätte eigentlich nur Low-Performer nach vorne gebracht, weil keiner mehr gearbeitet hätte und er sei irgendwann mal morgens um 11 durch die Stadt gegangen und da wäre ihm der Azubi mit dem Kinderwagen begegnet. Und das ist für ihn eben sozusagen ein Ausdruck dessen, dass wenn die Leute nicht bei ihm sind und er sie nicht sieht, niemand mehr arbeitet. Das heißt, ihr habt gesagt, das ist der Ausgleich zwischen diesen beiden Sachen, aber es scheint wahnsinnig vielen Menschen sehr schwer zu fallen, loszulassen, wenn wir es mal so nennen wollen. Woher kommt diese Angst, Furcht davor,
Willst du, Oliver, oder soll ich?
Ja, da hätte ich noch was dazu, weil das aus meiner Sicht, das sind zwei Dinge. Das sind immer Selbstgespräche, die man da oft führt seit vielen Jahren. Ja. Das eine ist, und damit geht eigentlich alles an, die Frage ist, welches Menschenbild habe ich? Ja. Sind wirklich für mich erwachsene Menschen Kinder, die ich jeden Tag erziehen muss, die ich bevormunden muss? Ist immer unvollkommene Menschen, die es zu vollkommenen Menschen zu gestalten gilt? Das ist mal eine Frage, ja. Und das andere ist, wenn ich jemanden vertrauen will, dann brauche ich zuallererst eins, Selbstvertrauen. Vertrauen in mich selbst, dass ich mich verletzbar mache und genau so, dass auch einer das Vertrauen mal ausnutzen kann, ohne dass die Welt davon untergeht. Und das sind eigentlich die zwei wesentlichen Punkte. Und sobald da ein Punkt fehlt oder nur zu Teilen ausgeprägt ist, wird es zum Thema Homeoffice oder viele Dinge oder andere Dinge auch wirklich schwer, ja.
Was ich beobachte, ist, dass diese ganze Corona-Krise viele Phänomene amplifiziert hat. Mhm. Also in Unternehmen, wo man sowieso schon Schwierigkeiten hatte, ein Gefühl von Bindung, ein Gefühl von Loyalität, ein Gefühl von Eigenverantwortung und Motivation zu beobachten, da ist das durch diese Heimarbeit verstärkt worden, tendenziell. Das ist natürlich keine Regel, aber tendenziell. Denn, das wundert ja auch nicht, jetzt habe ich noch weniger Gelegenheiten, meine Kollegen zu sehen. Ich habe noch weniger Gelegenheiten, im engen Austausch mit meiner Chefin oder meinem Chef zu sein. Und dadurch verliere ich noch mehr Interesse an etwas, an dem ich sowieso schon kein Interesse habe. Jetzt ist aber wichtig zu verstehen, dass das nicht an den Leuten lag, oder liegt, sondern dass schon vorher ein System geschaffen worden ist, in dem überhaupt sowas beobachtbar sein kann. Also das heißt, nicht die Heimarbeit ist das Problem, nicht der Ort sozusagen der Arbeit ist das Problem und deswegen ist der Ort der Arbeit auch nicht die Lösung, sondern die Art, wie man ein Unternehmen organisiert, bringt die Möglichkeit hervor, dass sich Menschen einbringen können. Wenn ich die Mitarbeiter hoffnungslos übersteuere und ihnen jede Entscheidung abnehme, durch viele Regeln, viele Prozesse, durch kleine Kästchen, die sie befriedigen müssen, durch enge Stellenbeschreibungen, dann bleibt natürlich auch wenig Platz über für das Treffen von Entscheidungen. Und das meine ich mit Amplifizieren, das verstärkt sich dann eben, wenn man dann in die Heimarbeit wechselt. Und andersrum, wenn ich ein Unternehmen habe, in dem die Mitarbeiter sowieso schon Verantwortung übernehmen können, wo Verantwortung institutionalisiert ist, da beobachtet man, dass das vielleicht sogar manches leichter macht, weil man jetzt seinen Alltag noch besser um seine Arbeit, die man ja gerne macht, herum organisieren kann. Ja. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die ich beobachten durfte, die haben das Ganze als eine Art Erkenntnisbeschleuniger nutzen können. Die haben gemerkt, ach guck mal, wir haben jetzt in den letzten Monaten beobachten können, dass unsere Mitarbeiter deutlich mehr Verantwortung übernehmen und deutlich wirksamer geworden sind, dass die Arbeit wirksamer geworden ist. Und manchen Unternehmen ist es gelungen, dieses Phänomen zu interpretieren als Ausdruck der Tatsache, dass die ganzen Prozesse und die ganzen Regeln, die sonst immer betrieben worden sind, dass die jetzt ausgesetzt waren. Und dass deswegen Freiheiten entstanden sind, die vorher gar nicht da waren. Andere interpretieren das falsch und sagen, ja, das liegt einfach nur an dem Arbeitsort. Und dann wird natürlich auch an der falschen Stelle weitergebaut. Also wir kommen immer wieder zurück zu der gleichen Ausgangsthese, die Oliver und ich, glaube ich, vertreten. Man muss im Kern verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Organisation? Wie funktionieren soziale Mechanismen? Und da sind leider viele nicht besonders informiert und das liegt eben an diesem überholten Managementverständnis. Und dann, auch da letzter Satz dazu, verstehe ich auch die Angst. Also wenn jemand sagt, du musst einfach mal loslassen, das ist eine schlechte Empfehlung, weil einfach mal loslassen führt zu einer Selbstüberlassung. Also wenn ich in einem Laden, wo alles überregelt ist und alles übersteuert ist, zu meinen Mitarbeitern sage, ich war auf dem Seminar, ich habe gelernt, man muss loslassen, du darfst jetzt nächsten zwei Wochen mal machen, was du willst, er kommt nur Scheiße bei rum. Und da hätte ich als Manager auch Angst vor, logischerweise. Das heißt, es geht um intelligente Organisationsstrukturen und das muss man erstmal lernen.
Ja, Marc, und das ist auch der Kern, ja. Und ich sag mal, es macht auch gar keinen Sinn, ich sag mal, Menschen zu versuchen zu verändern, sondern wenn es darum geht, Menschen zu verändern, dann ist es die oberste Heeresführung im Unternehmen. Die muss man verändern. Und ich sag mal, Angst entsteht eigentlich immer durch Unwissenheit. Und ich sag mal, da gibt es so viele Buzzwords, wir haben ja auch gerade diskutiert mit New Work und Digitalisierung und Homeoffice. Das sind Schlagworte, aber die wenigsten verstehen, wie das eigentlich zusammenhängt. Ich vergleiche das immer mit so einem mechanischen Uhrwerk. Das sind alles Räder, das eine größere, das andere sind kleinere Räder, die aber ineinander greifen. Und angehen tut für mich das Ganze immer, wie ist die Organisation gebaut? Und ich sag mal, kommend aus dem alten Jahrtausend sind Unternehmen in der Regel, so war das zumindest bei uns so, gebaut, dass erwachsene Menschen früh morgens ins Unternehmen kommen, dann das Namensschild Erwachsener umdrehen und sagen, ab jetzt bin ich Kind. Weil sie wegen jedem Mist haben fragen müssen, sich rechtfertigen müssen und. Und abends, wenn sie raus sind, das Schild wieder umgedreht haben, dann waren sie wieder Erwachsene, die zu Hause Kinder erziehen, Vereine organisieren, Häuser bauen, Urlaube organisieren und. Ja. Und dann ist es vollkommen egal, ob so jemand im Büro arbeitet oder im Homeoffice arbeitet oder sonst wo auf dieser Welt, da wird nicht viel Produktives bei rumkommen und Lebensfreude wird auch keine entstehen. Das Unternehmen so zu bauen, dass Menschen wie erwachsene Menschen agieren können, die werden Lebensfreude haben, die werden Vollgas zum Kunden gehen und es ist vollkommen egal, wo die arbeiten. Das haben wir auch erlebt. Ja. Wir haben dann in Corona von einem Tag auf den nächsten 300 Leute ins Homeoffice geschickt. Technisch überhaupt kein Problem, VPN-Zugang, Notebook, zack. Ja. Aber wir haben eh schon keine Arbeitszeitkontrolle. Bei uns funktioniert das. Bei uns ging das von einem Tag auf den nächsten. Das liegt aber nicht an der Digitalisierung, an dem Thema, dass sie jetzt zu Hause arbeiten, sondern das liegt an der Kultur des Unternehmens, wie wir mit Menschen umgehen.
Ihr seid ja, Oliver, schon lange auf dem Markt. Und ich weiß aus Vorgesprächen und aus Interviews, die wir schon hatten, dass ihr eben auch aus dieser tayloristischen Welt kommt. Mhm. Und jetzt sprichst du sehr engagiert für die, ich sag jetzt trotzdem, neue Welt. Was habt ihr denn konkret verändert bei Beutelhauser in den zurückliegenden 5-10 Jahren?
Also ich sag mal, verändern kann man ja nur dann was, ich sag mal, dass es auch funktioniert, wenn man es wirklich verstanden hat. Und darauf will ich immer hinaus. Ja. Ich sag mal, klar denken, klar reden, klar handeln. Die Theorie muss klar sein im Kopf. Und für uns ist mittlerweile sonnenklar, dass es nicht der Mensch ist, den man in den Mittelpunkt stellen muss. Und Menschen kann man auch 0,0 verändern. Man kann auch keine Menschen dieser Welt motivieren. Das haben wir in 2015 gelernt. Sondern es geht immer darum, das Unternehmen so zu bauen, dass intrinsisch motivierte Menschen ins Unternehmen kommen, dass die Demotivation verhindert wird. Und so haben wir begonnen, ich sage mal, all diese Dinge und wir haben auch keine Unternehmensberatung gebraucht oder schlaue Runden, sondern da ist uns sofort extrem vieles eingefallen, was es abzuschaffen gilt, damit Menschen ihre Motivation behalten. Ja? Ob das Abteilungssilos sind. Ja? Wir haben immer gebetsmühlenartig und appellartig auf Menschen eingeredet, arbeitet doch horizontal zusammen. Die waren aber in Abteilungssilos drin. Die hätten ja gern, konnten aber nicht. Wir hatten viel Incentivierung, Provisionen bei Verkäufern, bei Abteilungsleitern, bei Führungskräften. Ist alles weg. Plötzlich verhalten sich die Menschen ganz anders. Und das ist eben auch eine grundlegende Erkenntnis. Die Menschen verhalten sich im Unternehmenskontext nie so, weil sie so sind, wie sie sind, sondern die verhalten sich immer so, wie die Rahmenbedingungen das vorgeben. Mhm. Wenn man das mal verstanden hat, ja, dann ist klar, worum es eigentlich geht, nämlich die Dinge, die man gern hätte, auch so zu bauen, dass es möglich ist.
Das ist auch wirklich interessant, wenn man sich die Beutelhauser und ähnliche Unternehmen anschaut, was die gemeinsam haben, ist nicht irgendeine neue Methodik. Also die machen nicht alle agil oder die machen nicht alle irgendwie Reinventing Organizations oder Thiel oder sonst irgendwas, wie das jetzt alles heißt, sondern was die gemeinsam haben, ist, dass die unglaublich viel weglassen. Also bei denen man wirklich erfolgreiche Transitionen beobachten kann, stellt man fest, die Budgetrituale sind irgendwie nicht mehr so wie bei den anderen oder sogar komplett weg. Die Abteilungsstrukturen sind aufgebrochen worden. Es gibt keine Zielvereinbarungen mehr. Es gibt keine Boni mehr. Es gibt keine 360-Grad-Feedbacks mehr. Es gibt keine Beurteilungssysteme mehr. Es gibt keine Mitarbeiterbefragungen mehr. Also dieser reflexartige Versuch, was könnte man denn noch einführen, um es irgendwie besser zu machen, an welchem Strohhalm kann ich mich noch festhalten? Von dieser Denkweise verabschieden sich diese Höchstleistungsunternehmen. Und das haben sie gemeinsam, sonst gar nicht so viel. Also es ist eine tiefe Gemeinsamkeit in der Überzeugung, dass man nicht durch den Aufbau von noch mehr internen Referenzen, die Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise in die richtige Bahn lenken sollen oder steuern sollen, sondern genau das Gegenteil, durch den Abbau von internen Referenzen sind diese Unternehmen erfolgreich, weil dadurch natürlich die Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit haben, wieder nach außen zu gucken, zum Kunden, zum Markt und nicht die ganze Zeit angereizt werden oder gezwungen werden, eigentlich nach innen zu schauen, damit sie das System befriedigen.
Ja, Marc, genau so ist es, ja. Und ich sag mal, wollen tun ja grundsätzlich eigentlich fast alle genau das Gleiche. Und das, was wir mittlerweile erreicht hatten, wollten wir vor 15 Jahren auch schon. Aber mit all diesen klassischen Management-Tools, ja, ich vergleiche das immer mit so einer Werkzeugkiste, wo alles drin ist, an Zangen, an Schraubenschlüsseln etc. pp. Wir haben diese Werkzeuge x-mal angewendet. Und im Prinzip durch jede Anwendung haben wir es nur noch schlimmer gemacht. Und ich, immer ein gutes Beispiel ist das Thema Zielvereinbarung und wenn man noch Geldsäcke hinhängt. Ja. Im Kern geht es um die Aufgabe, ja. Und wenn man anfängt, jemanden Ziele zu setzen, ist es erstens gesätes Misstrauen, weil es unterstellt, ohne Ziele und ohne regelmäßige Abgleiche soll ist, ich sag mal, läufst du fauler Sack nicht, um das mal so salopp zu formulieren. Ja. Das heißt, wenn man Ziele setzt, ich sag mal, ist nicht mehr die Aufgabe, dem Kunden zufriedenzustellen, wirklich der Zweck, sondern es geht darum, das Ziel zu erfüllen. Also ist die Aufgabe nur noch Mittel zum Zweck. Wenn man da noch Geldsäcke dann hinhängt, Boni, Incentivierung, ja, ist auch nicht mehr das Ziel eigentlich der Zweck, sondern nur noch das Mittel, um Boni und Geld zu verdienen. Das konterkariert eigentlich das Ganze und das ist in hohem Maß kundenfeindlich. Das verstehen aber die wenigsten. Und im Prinzip geht es darum, ist einmal der Position gegenüber anständig und fair zu bezahlen, in einem festen Gehalt, Ende Gelände. Und all diese Dinge, die Transaktionskosten, ein hohes Misstrauen und Kundenfeindlichkeit wirklich sehen, abzuschaffen.
Ich wollte noch meine Frustration sozusagen darüber loswerden, dass jetzt natürlich viele Unternehmen unter diesen Bedingungen leiden, die wir gerade irgendwie skizziert haben. Und jetzt obendrauf, wo die Mitarbeiter ja eh schon belastet sind und den ganzen Tag sich fragen, wie kriege ich diese formale Struktur, diese Vorderbühne, einerseits befriedigt, weil muss ich ja, und andererseits, wie kriege ich die Kuh vom Eis, wie mache ich den Kunden glücklich? Das heißt, Mitarbeiter sind ständig gezwungen, unter dem Radar irgendwie an Prozessen vorbei so zu arbeiten, dass man den Kunden und damit den Markt und damit das Unternehmen befriedigt. Also das ist echt die höchste Form der Loyalität, die man da beobachten kann. Und jetzt obendrauf kommt der Top-Manager und sagt, na, wir müssen jetzt New Work machen. was dann nämlich passiert, ist oft, dass dann so eine Art, deswegen bin ich auch sehr kritisch im Umgang mit der New Work-Szene, dass so eine Art Glücksbewirtschaftung entsteht. Also, ihr armen Mitarbeiter, wir müssen jetzt auch mal was für euch tun. Das ist ja nicht mehr fair, wie hier mit euch umgegangen wird. Und anstatt jetzt an der eigentlichen Quelle des Übels zu arbeiten, und zu erkennen, dass die Leute gerne arbeiten wollen, nur dass ihnen ständig Hindernisse in den Weg geworfen werden, schüttet man jetzt sozusagen so eine Prise Humanität obendrauf. Also hier ein bisschen meditieren, da ein bisschen Klettergarten, da ein bisschen Obstkorb, Feelgood-Manager eingestellt. Und das ist natürlich der Gipfel des Zynismus. Also mir wird schon den ganzen Tag die Arbeit schwer gemacht durch eine Übersteuerung. Und jetzt jubelt man mir sozusagen unter, dass ich das Problem sei und dass man mich sozusagen glücklich machen müsste, weil ich ja sonst die Flucht zum nächsten Unternehmen antrete. Das heißt, diese New Work-Maßnahmen, nicht alle, ich will das nicht alles in einen Topf werfen, sind zum Teil auch einfach nur, Reinhard Sprenger hat das mal schön benannt, Fluchtverhinderungssysteme und nichts anderes.
Jetzt sind die aber natürlich von dem Kern dessen, was ich zum Beispiel unter New Work verstünde, wenn man mich fragte, relativ weit entfernt. Also ich meine, wir haben zwar auch einen Kicker, finde ich auch cool. Ich spiele gar keinen Kicker, aber es macht natürlich Spaß. Aber das ist ja nicht New Work, sondern also der Professor Carsten Schermuly, der hat ja ein neues Buch bald am Markt, New Work Utopia. Und Kernaussage von dem Buch ist, er nennt es Empowerment. Mir fällt da kein deutsches Wort ein. Aber eben eigentlich wahrscheinlich ist es, dass die Menschen in die Lage zu versetzen, das, was sie machen wollen, nämlich arbeiten, auch tun zu können. Das wäre New Work. Aber ich will noch mal ganz kurz zurück zu diesen Führungsmethoden oder Instrumenten, die ihr genannt habt. 360-Grad-Feedback, Mitarbeitergespräch, Zielvereinbarung und so weiter. Wenn man das alles abschafft, was bleibt dann von Führung? Oder was ist dann in diesen Dings der Kern von Führung?
Ja, aber Christoph, aber genau das sind ja jetzt richtig spannende Themen, ja. Und das hängt ja alles zusammen. Und ich sag mal, New Work ist genau das, wie du es beschrieben hast. Ich sag mal, die Menschen ihren Job machen lassen. Und die wollen das auch und die können das auch. und ich sag mal, die kotzt es an, wenn die permanent sich rechtfertigen müssen, Investitionsanträge schreiben, sich permanent über Soll-Ist-Deltas abgleichen müssen und diese Dinge eigentlich abschaffen. Und gute Führung, ja, ist eigentlich dafür da, ist immer genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen, sich auch selbst abzuschaffen. Dass man dann 2-3 Wochen einfach mal nicht da sein kann und der Laden läuft. Und das ist nämlich genau das Problem. Das fängt ganz oben in der Unternehmensführung an, weil, ich sag mal, wir alle ganz anders konditioniert sind und auch ein ganz anderes Selbstverständnis teilweise haben. Ja? Die Menschen sind nicht das Problem, sondern die Führungskräfte in allererster Linie, die obersten Führungskräfte. Die gilt es zu knacken und da muss die Theorie klar sein und dann wird vieles im Unternehmen viel schneller gehen, als was man glaubt.
Also ich würde ergänzen wollen, dass, weil du ja fragtest, ne, wie, was ist dann, so habe ich deine Frage verstanden, wie sieht dann so eine Organisation aus? Ne? Genau. Oder, und diese ganzen Instrumente, die wir genannt haben, sind ja letztlich Ausdruck einer gemeinsamen Klammer, und das ist das, was ich interne Referenzen genannt habe. Also der Versuch sozusagen, das, was tagtäglich passiert, von innen zu steuern. Und die Grundidee, die in einem, ich will nicht sagen alternativen, aber in einem ergänzenden, intelligenteren Ansatz steckt, ist, dass man davon ausgeht, dass der Markt eigentlich das Verhalten steuern muss. Und wenn der Markt das Verhalten steuern muss, dann muss ich Strukturen schaffen, in denen Einheiten den Markt überhaupt wahrnehmen können. Ich brauche also eine große Oberfläche zum Markt. Ich muss dafür sorgen, dass der Markt tief ins Unternehmen eindringen kann. Was man bei manchen Unternehmen beobachtet, ist, dass sie das tun, indem sie viele kleinere, funktional integrierte Einheiten schaffen, die sich zum Beispiel für einzelne Regionen des Geschäfts oder bei anderen Unternehmen für Produktgruppen oder wieder andere Unternehmen für Projekte verantwortlich sehen und bei denen man so eine Art Bilanzhülle um diese Einheit ziehen könnte und sagen könnte, das ist eigentlich ein Unternehmen im Unternehmen. Also was man hier sieht, ist, dass die Verantwortung fürs Geschäft unmittelbar sichtbar wird für die Mitarbeiter, weil man merkt, welche Auswirkungen das eigentlich das eigene Handeln hat. Und dann muss ich gar nicht mehr steuern. Also diese ganzen Steuerungsversuche sind ja oft ein Kompensationsmechanismus. Wenn ich die Organisation in Anführungsstrichen schlecht baue, dann muss ich durch Steuerung versuchen, das zu kompensieren, was ich schon organisationsstrukturell versaut habe. Aber wenn ich die Organisationsstrukturen sauber baue, und da gibt es auch keine richtige Lösung, das ist sehr individuell, aber dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt selbst steuern kann. Und das schlägt eine Brücke zu der Frage, die, glaube ich, auch der Professor Schermuli aufwirft, nämlich, wie sorge ich für Empowerment? Empowerment ist das Ergebnis, meiner Überzeugung nach, einer Struktur, in der sich Verantwortungsübernahme überhaupt lohnt. Mhm. Also Verantwortung übernehme ich nur, wenn ich glaube, dass es sich lohnt, die Verantwortung zu übernehmen. Ich kooperiere nur, wenn ich glaube, dass es sich lohnt, zu kooperieren. Und lohnt tut es sich, wenn ich glaube, ich kann mit meinen Kollegen gemeinsam hier was reißen. Wenn ich aber übersteuert bin von Anfang an von ihnen, dann kann ich da nichts reißen. Dann warte ich auf die nächste Anweisung oder warte ich auf das nächste Reporting-Meeting oder sorge dafür, dass die Kennzahl passt. Aber dann ist der Kunde, ich sag mal, der rückt dann ein wenig in den Hintergrund und man kann nicht mehr mit der ganzen Aufmerksamkeit sich dem Kunden widmen. Und insofern würde ich sagen, ist Empowerment ein Ergebnis intelligenten Organisationsdesigns, könnte man sagen.
Ja, absolut. Und vielleicht da noch ein lebendes Beispiel aus der Beutelhauser Welt. Ja, wir waren früher genau in diesen Abteilungssilos organisiert, auch in den Regionen, und haben dann von Passau aus eben Vertrieb, Miete und Service die Verkäufer geführt. Da gab es Abteilungsleiter drüber, auch Geschäftsführer entsprechend. Ja. Da war die horizontale Zusammenarbeit am Kunden in der Region eigentlich vollkommen Jacke wie Hose. Jede Abteilung hat sich versucht zu optimieren. Seit 2017 gibt es Regionalorganisationen. Das heißt, in den Regionen gibt es jemanden, der dort für das komplette Business, Vertrieb, Miete und Service komplett verantwortlich ist. Das heißt, die entscheiden dort so gut wie alles selbst, welche Konditionen, Gutschriften, wer wird eingestellt, wer wird ausgestellt, wer bekommt Gehaltserhöhung und, und. Und das sind genau die gleichen Figuren wie vor 10 Jahren und plötzlich gelingt Zusammenarbeit. Und das ist genau das, was Marc gerade beschrieben hat, das Unternehmen so zu bauen, organisatorisch so zu bauen, dass Zusammenarbeit horizontal nah am Kunden möglich ist, weil das wollen die Menschen und das gibt auch den Sinn.
Das wäre dann die Antwort auf diese Frage oder auf die Kritik an dem Thema Purpose, wo er immer gesagt hat, da wird ein Sinn konstruiert oder von außen rangetragen an die Organisation, der eigentlich aber ja schon drin liegt, nämlich wenn ich dich richtig verstanden habe, Oliver, einfach die Kunden bestmöglich bedienen und damit erfolgreich sein.
Ja, und Christoph, vielleicht auch nochmal interessant ist mal, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist natürlich der Kunde, weil der letztendlich das Geld auf den Tisch legt und davon wir das Unternehmen auch finanzieren können. Aber im Kern geht es auch darum, ich sag mal, seinem Gegenüber. Und das ist mal der Kunde, mal ist es der Kollege, mal der Vorgesetzte, mal der Lieferant, mal der Finanzpartner, wirklich einen Mehrwert zu stiften. Und das geht einem doch selber so, ja. Wenn man wirklich das, wenn einem das gelingt, das erzeugt bei dem Gegenüber Lebensfreude und damit bei einem auch selber. Und was ist eigentlich sinnvoller wie genau dieses Gefühl?
Ein Unternehmen hat ja per Definition einen Sinn. Genau. Und wenn es einen Wert schafft für die Umwelt, dann ist der Sinn relativ schnell erkennbar. Und ich glaube, dass diese Purpose-Maßnahmen auch wieder ein Kompensationsmechanismus sind. Also wieder ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Wir beobachten, unsere Mitarbeiter fühlen sich dem Unternehmen nicht verpflichtet, sind nicht loyal, identifizieren sich nicht mit dem, geben nicht alles. Was könnte man tun? Ja, man könnte ihnen noch einen Sinn hinschmeißen, irgendeinen höheren Sinn. Ja. Als würde der Sinn der Arbeit nicht schon ausreichen. Und auch da ist die Grundursache wieder zu suchen. Was hält denn die Mitarbeiter im Moment davon ab, in der Arbeit, die eigentlich einen Sinn stiften könnte, auch einen zu sehen? Meistens, weil man von allen möglichen Maßnahmen abgelenkt wird, die mit der eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun haben. Ich kenne Mitarbeiter aus Interviews, die verbringen wirklich 80-85% ihrer Zeit mit Tätigkeiten, bei denen man nicht mal ansatzweise einen Bezug zur Wertschöpfung herstellen könnte. Und wie soll das? Da fällt es natürlich schwer, sich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll eingesetzt zu fühlen.
Und ich glaube auch, das eine ist, man führt ja so eine Diskussion dann theoretisch immer auf einer sehr hohen Flughöhe, sehr akademisch häufig, ja, was auch in Ordnung ist. Aber ich sag mal, dann muss es auch mal runterbrechen, sagen, was heißt das eigentlich im Alltag, ja? Und es das heißt eben, ich sag mal, diese Abteilungssilos abzuschaffen, horizontale Zusammenarbeit wirklich zu ermöglichen, Incentivierung abzuschaffen, Investitionsanträge abzuschaffen, dass Menschen eigenverantwortlich entscheiden können, jawohl, die Bohrmaschine für 500 Euro, die kaufe ich jetzt, ja, weil ich die brauche. Das sind ganz handwerkliche Dinge und die gilt's loszulassen. Und wir haben so losgelassen, wir kontrollieren nach wie vor noch, aber uns ist nichts durch die Lappen gelaufen. Wir haben in den vielen Jahren nichts gemerkt, wo uns einer vermeintlich über den Tisch gezogen hat, ja. Das ist auch so ein Phänomen, ja, weil man immer glaubt, über Regeln oder sämtliche Kontrollmechanismen Menschen zu kontrollieren. Menschen, das ist wie fließend Wasser, ja. Die werden immer irgendwelche Wege finden. Das Beste, was wirklich bindet, und das ist Vertrauen, ja. Und wenn du jemanden wirklich von Herzen vertraust, der wird sich das dreimal überlegen, ob er dich über den Tisch zieht.
Ja, nur meine Überzeugung ist, und die teilst du, glaube ich, auch, man muss Vertrauen halt institutionalisieren. Oh. Also es reicht nicht, Vertrauen als Appell oder als Aussage vor sich herzutragen, sondern ich muss Strukturen schaffen, aus denen sozusagen aus jeder Pore Vertrauen sichtbar wird. Absolut. Wo du gerade sagst, mit Werkzeug kaufen. Ich habe das vor ein paar Jahren wunderschönes Beispiel erlebt, wo die Firma hatte Investitionsanträge und die Mitarbeiter sind für jeden kleinen Scheiß zu ihrem Chef gelaufen. Der wiederum musste das sich dann unterzeichnen lassen vom Einkaufsleiter und vom kaufmännischen Leiter. Und natürlich sind dann all die Phänomene aufgetreten, die man so kennt, ne? Also die Mitarbeiter haben irgendwie taktische Vorgespräche geführt. Sie haben versucht, die Investitionsentscheidung irgendwie so zu spalten, dass man immer unter einem bestimmten Schwellwert bleibt, damit es keine Unterschrift vom kaufmännischen Leiter braucht, damit es schneller durchgeht. Wenn dann irgendwann entschieden wurde, dann passten oft die Entscheidungen nicht zu den eigentlichen Problemen, weil es schon wieder 3 Monate veraltet war. Und wir haben dann im Zuge einiger anderer struktureller Veränderungen diese Investitionsanträge einfach abgeschafft und durch ein Verfahren ersetzt, das nannte sich einfach nur konsultative Investitionsentscheidungen. Und jeder Mitarbeiter konnte in beliebiger Höhe Geld ausgeben. Er musste nur auf einem kleinen Formular kurz eintragen, mit wem er gesprochen hat, um diese Entscheidung zu treffen. Also mit wem hat er sich ausgetauscht? Welchen Perspektivwechsel hat er sich dadurch wohl eingeholt? Ne? Also man sollte dadurch zeigen, dass man sich kritisch auseinandergesetzt hat mit der Frage, ob das sinnvoll ist. Das wäre auch nicht nötig gewesen. Das war so eine Art Zwischenschritt, wo man sich irgendwie noch an irgendwas festhalten wollte. Aber das Interessante war, dass die Entscheidungen 2 Wochen später qualitativ komplett andere waren, als Jahre davor sie immer gewesen sind. Also plötzlich haben die Mitarbeiter verantwortliche Entscheidungen getroffen fürs Unternehmen. Die haben sogar teilweise das Geld nicht ausgegeben, weil sie gesagt haben, na, wir können es ja zusammentun mit dem anderen Team. Wir haben das dann auch transparent gemacht. Es gab so ganz leicht verständliche Visualisierungen der aktuellen Einnahmen, der aktuellen Ausgaben, der geplanten Investitionsvolumina. Und dadurch waren Mitarbeiter informiert und hatten die Gelegenheit oder die Möglichkeit, sinnvolle Entscheidungen für sich und das Unternehmen zu treffen. Das hat wunderbar funktioniert.
Ja, Marc, und genauso ist es bei uns auch. Und das ist ja auch so ein lebendes Beispiel, wie ich es vorhin beschrieben habe, weil zu Hause machen das die Menschen ja auch. Genauso wie du es beschrieben hast. Und in Unternehmen als kleine Kinder können sie es nicht entscheiden, müssen sie fragen. Einfach die Menschen machen lassen. Und das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, loszulassen, den Menschen das Vertrauen zu geben und es wird gelingen, ja. Und das ist sinnstiftend.
Das heißt aber, die Grundlage dafür ist noch so ein Buzzword, größtmögliche Transparenz auch über Zahlen. Das ist ja wiederum etwas, was in vielen Unternehmen auch intern immer noch als Geheimwissen behandelt wird. Also wie sind die Einnahmen, wie sind die Ausgaben, wie ist das Wachstum, wo wächst man nicht?
Christoph, aber das ist aus meiner Sicht auch ein zweischneidiges Schwert, wenn man so sagt, zum größtmöglichste Transparenz. Da bin ich auch wieder nicht beim Entweder-Oder, Licht an oder Licht aus, sondern immer bei einem sowohl als auch. Die Frage ist, wer braucht welche Transparenz? Und wir haben früher, ich sag mal, unsere Leute mit Zahlen zugewürfelt. Unendlich vielen Zahlen hat sich eh keiner ausgekannt, ja. Und heute sind wir da eher zurückhaltend und stellen das zur Verfügung, was man wirklich braucht. Und wenn immer jemand nach großer Transparenz ruft, dann sage ich, warum? Wofür? Ja.
Ich sehe das sehr ähnlich. Also Transparenz ist ja auch eher ein Gefühl. Ich habe das in einem Unternehmen erlebt, da hat ein Geschäftsführer ganz bewusst irgendwie alles transparent machen wollen. Und dann in Gesprächen haben wir feststellen können, dass die Mitarbeiter davon ausgegangen sind, dass immer noch ganz vieles intransparent ist. Man hat einfach nicht, man hat dem Beraten quasi nicht getraut. Ne? Man hat gesagt, nee, das ist nur eine Finte. Ja, der wollte jetzt mal so einen symbolischen Akt loswerden. Also will sagen, Transparenz ist sowieso nur ein Gefühl. Und trotzdem beobachten wir in den Organisationen, die sehr gelungen mit Dynamik umgehen, dass sie, wir haben so 7 Prinzipien, die wir identifizieren bei solchen Unternehmen. Und eins der Prinzipien lautet, teilt euer Wissen. Wir stellen also fest, dass solche Unternehmen selektiv und sinnvoll Daten freigeben und sozusagen einen Zustand herstellen, in dem, und darauf wolltest du, glaube ich, mit deiner Frage auch hinaus, man überhaupt so informiert sein kann, dass man entscheiden kann. Ne? Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Und das tun diese Unternehmen. Sie gehen gekonnt mit der Erkenntnis um, dass das eine notwendige Voraussetzung fürs Treffen von Entscheidungen ist.
Ja, aber ich sag mal, für mich, mir gibt es so ein schönes Chart, ja, mit der Intelligenzpflicht auf 2 Flügeln. Das ist auch so ein schönes Beispiel, ja, weil das eine ist Transparenz und das andere ist Verschwiegenheit. Ja. Es gibt immer einen Gegenpol. Und ich glaube, dass man das immer für sich im Kopf haben muss und immer austarieren muss, wo das Pendel jetzt hinschlägt. Und nicht immer Licht an oder Licht aus. Und das ist in Deutschland, diese Diskussion wird immer entweder oder Licht an oder Licht ausgeführt. Ich glaube, das muss man mit Hirn und mit Verstand wirklich entscheiden und genau hinschauen, zu sagen, hilft das jetzt, wenn ich Transparenz gebe, oder ist es eher schädlicher?
Vielleicht gibt es ja auch, was heißt vielleicht, es gibt ja Unternehmen, die entwickeln gerade irgendeine Innovation und da wäre es einfach sehr riskant, wenn man das schon irgendwie total transparent macht im Unternehmen. Also ich bin auch 100% für Verschwiegenheit in den richtigen Momenten. Es gibt ja auch, soziologisch sagt man ja auch, dass Verschwiegenheit ein gewisser Schmierstoff ist für die Kommunikation. Insofern glaube ich, ist das sehr wichtig, dass man damit achtsam umgeht mit der Transparenz.
Na, ich meine nur, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt und es auch von ihnen erwartet, dann am Ende, dass sie Entscheidungen treffen, beispielsweise kaufe ich die Bohrmaschine, kaufe ich sie nicht, stelle ich 10 Leute ein, stelle ich sie nicht ein, dann kann das ja nur auf der Grundlage passieren, dass die Menschen, die diese Entscheidung treffen, wissen, geht das überhaupt noch? Oder geht das nicht? Das meine ich. Also es muss ja dann doch irgendwie einen Rahmen geben. Das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, das ist, also diese Einheiten, die Regionaleinheiten und so, die haben ein Budget, über das sie dann selbstverantwortlich verfügen. Aber dieses Budget haben sie und müssen sie auch kennen und die Menschen, die Entscheidung
treffen. Absolut, absolut.
Und bei dem anderen Beispiel, Marc, das du gebracht hattest, wo man einen Antrag nach dem anderen sich von 5 Leuten abzeichnen lassen muss, da weiß man eventuell eben nicht, wie viel kann ich überhaupt noch investieren? Oder kann ich überhaupt was investieren, weil ich die Zahlen nicht kenne?
Genau, und deswegen haben wir das als Begleitmaßnahme, haben wir das auch genauso umgesetzt. Also wir haben, das war nur natürlich nur eine Facette einer größeren Veränderung. Wir haben da strukturell einiges geändert. Wir haben Mannschaften aufgebaut. bei denen die wirtschaftliche Verantwortung in die Mannschaften gegeben worden ist. Und damit war dann jedem klar, was verdient diese Mannschaft gerade, was gibt sie aus und dementsprechend kann man sich auch ein Bild davon machen, was kann man sich leisten.
Worauf ich mit diesen ganzen Fragen eigentlich hin will, ist, wir hatten ja eingangs davon gesprochen, dass viele Unternehmen immer noch in dieser, Wolf Lotter sagt dazu, glaube ich, in dieser Industrialisierung, in der Industriegesellschaft gefangen sind, aber sich in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Wirtschaft bewegen, nämlich in der, er sagt, Wissensgesellschaft, Wissenswirtschaft, wie auch immer, auf jeden Fall, die sind da gefangen und die müssen da irgendwie raus, sonst, Oliver, das hast du ja auch gesagt, sind sie nicht mehr erfolgreich.
Ja.
Aber dieser Schritt ist ja riesig. Das fängt bei so kleinen Sachen an wie Investitionsanträge. Deswegen meine Frage an euch, vielleicht nochmal so 2, 3 praktische Tipps. Ich weiß, das ist immer schwierig. Ja. Für Unternehmen, die sich jetzt eventuell, nachdem sie das hier gehört haben, sagen, wir machen uns auf den Weg. Wie machen sie sich auf den Weg?
Also Christoph, vielleicht nochmal eins. Ich glaube auch, dass das gar nicht so schwierig ist. Ja? Oder die Frage ist, was soll denn eigentlich schwierig dabei sein? Ich glaube, das Einzige, was wirklich schwierig ist, dass es bei der obersten Heeresführung, bei den Vorständen, bei den Geschäftsführern, bei den Inhabern, da muss es wirklich Klick machen. Da muss man verstanden haben, dass es nicht darum geht, Menschen zu verändern, sondern die Organisation aus der Industriegesellschaft kommend in die Wissensgesellschaft führend so bauen muss, dass es gelingt. Und dann muss man sagen, runtergebrochen, was heißt das eigentlich konkret? Und das eine ist eben weg mit Zielen, Geldsäcken. Hin, ich sag mal, wirklich das horizontale Zusammenarbeit, raus aus diesen Abteilungssilos, wirklich tatsächlich nah am Kunden möglich ist. Ja? Investitionsanträge weg. Ja? Das sind an sich überhaupt keine Raketenwissenschaften. Und das ist auch nichts, wo man großartig Menschen mitnehmen muss, wo man Townhall-Meetings machen muss und den Leuten die Welt erklären. Das musst du nur mal für dich verstanden haben und dann wirklich mit Mut, Ausdauer und Konsequenz dieses Unternehmen so zu bauen, wohl wissend, dass dieser Weg nie aufhört. Wir finden auch wieder jeden Tag Neues. Mehr ist es nicht. Und ich glaube, dass da viel Brimborium und Zirkus außenrum gemacht wird und viele Berater auch ihr Know-how, ihr Wissen verkaufen wollen. Das ist nicht Rocket Science. Das ist wirklich nur, das klar zu verstehen, klar drüber zu reden und klar danach zu handeln. Ja? Und du hast gerade den Namen genannt. Einer, der wirklich die Theorie gut liefern kann, ist auch ein Wolf Lotter. Der beschreibt so schön, ja.
Das ging aber gerade gegen dich, Marc, mit den Beratern, die da ein Brimborium aufziehen, nee, um was zu verkaufen.
Nein. Und das will ich auch nochmal explizit sagen, ja. Ich sag mal, auch da ist nicht Licht an oder Licht aus. Und da schätze ich Marc wirklich persönlich sehr und auch von der fachlichen Expertise, weil er genau inhaltlich in die gleiche Kerbe schlägt, ja. Da gibt's aber wenig, die das können. Und dann sind Berater auch hilfreich, ja.
Und in Summe teile ich die Kritik. Ich glaube, die Beratungsindustrie hat diese Industrialisierung der New Work-Bewegung natürlich für sich nutzen können. Und das sehe ich sehr kritisch. Also Beratung wird oft an den falschen Stellen eingesetzt, wo sie sehr wertvoll ist, ist in der Beobachtung. Und wenn man Berater zu denjenigen macht, die im Unternehmen das alles verändern, dann macht man sich natürlich abhängig von Beratern. Das würde ich keinem Unternehmen empfehlen. Ja. Wo Oliver und ich leicht andere Akzente setzen, ist, dass Oliver noch mehr Wert auf diese Veränderungen des Top-Managements legt. Und ich glaube auch, dass das natürlich großartig ist, wenn man diese Gelegenheit hat. Man kann aber auch, und das habe ich jetzt häufig genug erleben dürfen, sehr klein anfangen. Also wir kennen Projektleiter, Manager im mittleren Management, die durch das Kennenlernen dieser grundsätzlichen Organisationstheorie, dieser Perspektive auf Organisationen, durch den Aufbau einer Art Landkarte, wie funktioniert eigentlich eine Organisation, dass man diese Mechanismen versteht, die sind in der Lage, durch kleine Veränderungen durchaus eine große Wirkung zu erzielen. Also konkretes Beispiel, ein Projektleiter, der bei einem großen Automobilisten einen halbwegs angemessenen Bereich verantwortet, der hat erkannt, dass sie sich dadurch im Weg stehen, dass sie immer dass sie alles so behandeln, als sei es kontrollierbar und dass sie alles über einen Kamm scheren. Und er hat diese Unterscheidung zwischen den komplizierten und den komplexen Problemen, wie manche es nennen, oder ich nenne das der Wertschöpfung der Norm und der Wertschöpfung der Ausnahme. Manche nennen es der Wissensarbeit beziehungsweise Kreativarbeit und auf der anderen Seite der Routinearbeit, egal wie man es nennt. Die haben diesen Unterschied erkannt und angefangen, in so einem Zweiergespann von dieser Unterscheidung Gebrauch zu machen, indem sie da, wo Tätigkeiten auf die Kreativität der Mitarbeiter angewiesen sind, systematisch diese Tätigkeiten rausgezogen haben, eine organisatorische Grenze gezogen haben zwischen diesen Routinetätigkeiten und den Tätigkeiten, bei denen es mehr menschliche Kreativität braucht und dann mit anderen Organisationsprinzipien diese Bereiche organisiert haben. Jetzt kann man sagen, klar, die hatten auch einen Einfluss auf die Struktur des Unternehmens. Und da sind wir wieder bei der Aussage von Oliver, das braucht man in der Regel schon. Man braucht irgendwie einen Durchgriff auf die formalen Strukturen. Man muss Strukturen ändern können, sonst wird man wenig erreichen können. Beziehungsweise dann ist ja die Möglichkeit sehr begrenzt. Aber man kann im Kleinen anfangen. Und mein Tipp ist immer, nimm dir das Problem, wo du einen Einfluss drauf hast, aber was jetzt gerade auch wirklich wehtut. Also ein echtes Wertschöpfungsproblem. Nicht, wie könnten wir mal Scrum einführen? Nicht, wie könnten wir mal anders Entscheidungen treffen? Das wäre ja immer Selbstzweck. Sondern, wo drückt der gerade der Schuh? Also wo sind wir nicht schnell genug? Wo ist die Qualität nicht hoch genug? Wo sind wir zu teuer? Echte wertschöpfungsbezogene Probleme. Und jetzt schaue ich mir diese Stellen der Wertschöpfung an und frage mich, wie sorgt jetzt unsere Organisation eigentlich dafür, dass wir hier ein hohes Maß an Beschäftigung verursachen, ohne dass echte Arbeit stattfindet. Und das kriegt man mit diesen Werkzeugen hin, diesen Denkwerkzeugen. Wenn man dann plötzlich merkt, hier haben wir eine viel zu starke Ausprägung von interner Steuerung. Wir nehmen mal die 3-4 wesentlichen Steuerungsimpulse, setzen die mal vorübergehend aus und gucken mal, was passiert. Und plötzlich stellt man fest, das geht jetzt leichter von der Hand. Es ist ein bisschen schneller geworden. Ist noch kein Durchbruch, aber es ist ein bisschen schneller. Und so robbt man sich nach vorne. Also man muss nicht gleich immer das ganze Unternehmen neu erfinden. Das ist mir wichtig, weil wir sind ja natürlich jetzt gerade im Gespräch, haben wir so eine maximale Flughöhe eingenommen und haben quasi dafür geworben, dass man das Managementsystem als Ganzes in Frage stellt. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit kleinen Schritten echte, signifikante Veränderungen bewirken könnte.
Eigentlich ein perfektes Schlusswort für den Austausch hier. Mit kleinen Schritten erste Veränderungen setzen, dann größer werden und von oben runter Handeln und Haltung verändern. Also oben Handlung und Haltung verändern. Mhm. Wer ist das? Mhm. Ist das der Beutelhauser Way?
In etwa.
Oliver und ich hängen uns manchmal, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das auch so stark tust wie ich, Oliver, wir hängen uns manchmal an dem Wort Haltung auf. Ja. Erkenntnis ist für mich das Schlüsselwort. Ja. Also ich muss den Oliver Sover nicht verändern, damit die Beutelhauser erfolgreich werden kann. Aber der Oliver Sover brauchte gewisse Erkenntnisse, die er nicht von mir bekommen hat, also um da jetzt Transparenz zu spielen. Aber die er bekommen hat und die ihm geholfen haben, anders auf sein Unternehmen zu schauen. Und das ist das, was wir beobachten bei vielen. Das ist Erkenntnisse über organisationale Zusammenhänge.
Ja, Marc, das ist auch nochmal extrem wichtig, weil dieser Haltungsdiskurs, den es da oft gibt, macht auch wenig Sinn. Ja, das ist, ich denke, ich bin grundsätzlich nicht wesentlich anders wie vor 20 Jahren, aber ich habe ganz andere Erkenntnisse. Ja. Und das ist der Kern. Und wenn man die Erkenntnis hat, wenn die Theorie klar ist, dann kann man wirklich das Unternehmen in einer anderen Art und Weise steuern, ja, und dann auch in diese Wissensgesellschaft führen.
Ein guter Freund von mir, der arbeitet am DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum. Hm. Die haben heute Wissen über Verbundwerkstoffe, die sie früher nicht hatten. Jetzt können die andere Sachen machen. Das ist, also ich will das jetzt nicht, es ist letztlich eine Wissenschaft, ne? Und die Betriebswirtschaftslehre ist halt nur eine Zutat, die sehr überholt ist, sag ich mal, und der viele Facetten fehlen, die heute wichtig geworden sind. Und wenn man sich substanziell mit dem auseinandersetzen will, was in Organisationen los ist, dann braucht man Einblicke in zum Beispiel die Organisationssoziologie. Sonst fehlt einem einfach ein Handwerk, so wie dem Brückenbauer die Mechanik zur Verfügung stehen muss. Ne? Und darauf kommt es an.
Okay, über die Weiterentwicklung der BWL diskutieren wir dann das nächste Mal.
Gerne.
Für heute möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für viele spannende Impulse und Einsichten. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis hoffentlich bald wieder.
Euch ebenso.
Vielen Dank.
Ciao.